96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von 96. Minute, dem Hannover 96 Podcast. Mein Name ist Henne und ich sitze hier bei 30 Grad brütend mit Fabian. Hallo Fabian.
Moin Henne.
Ja, wir müssen noch mal kurz Bezug nehmen auf unsere letzte Update-Folge, auf Update-Folge Nummer 3. Heute ist es Update-Folge Nummer 4 und wir haben ja so eine sensationelle Community und die Folge war wieder eine halbe Stunde raus und ein Hörer schrieb uns direkt und erklärte uns das mit den blauen Sitzschalen.
Blaue Sitzschalen im Stadion, ne? Wir haben uns gewundert, wie kommt das eigentlich bei unseren Farben? Da hat Blau ja wirklich gar nichts zu suchen und trotzdem, unsere Arena war bislang blau bestuhlt.
Ja, dein AWD-Take war ja ganz interessant eigentlich, es hätte auch gut passen können. Aber tatsächlich waren die Sitzschalen von Schalke 04, was ja dann mit Blau auch Sinn macht. Tatsächlich sind die aus dem alten Parkstadion, also das Parkstadion, da hat Schalke 04 vor der Schalke Arena gespielt, wurde so ungefähr 2004 teilabgerissen. Mhm. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie viele Plätze hatte das denn? Keine Und dann habe ich geguckt, das wurde nämlich 1998 von 70.000 auf 62.000 umgebaut.
Ah, ja.
Also schon ordentlich was an Sitzmaterial sozusagen, ne? Weil ich habe so gedacht, das reicht doch nicht, da müssen wir doch noch irgendwo anders Sitze herbekommen haben. Also,
aber es ist krass, wie lange solche Sitze mitmachen.
Genau.
Ich meine, das sind ja Jahrzehnte,
ja,
die man da jetzt drauf
gesetzt hat. Die sind 20 Jahre alt. Also ja, bei uns jetzt, 20. Ne? Und davor wahrscheinlich auch nochmal 10, keine Ahnung, 10, 15 Jahre.
Also wenn du die jetzt abholst im Stadion am Samstag oder die kommenden Tage danach, dann hast du auch einen Schalker-Furz zu Hause.
Genau.
Ah ja.
Also ich habe heute auch nochmal versucht, ein bisschen zu recherchieren und man findet da auch tatsächlich wenig drüber. Also gutes Nerdwissen von unserem Hörer da draußen. Vielen Dank.
Da war
Dank.
Jemand dabei wahrscheinlich.
Genau. Ja, also deswegen die blauen Schalen und ganz witzig, wir werden auch nochmal ein paar Bilder in die Story hauen von dem alten Parkstadion und aber auch von dem Niedersachsenstadion, wo dann teilweise schon so blaue Sitzschalen eingepuzzelt wurden. Also es sah katastrophal aus. Und jetzt sind wir sie ja endlich los.
Aber ist krass, man könnte sagen, top recycelt, oder?
Ja, nachhaltigkeitstechnisch eine 1.
Das war bestimmt der Antrieb von Hannover 96, weil das
aber
so nachhaltig
ich habe mich auch gefragt, hätte man die nicht irgendwie nochmal in eine Farbe legen können, in eine andere oder so?
Das sind bestimmt die guten, die sind durchgefärbt, das Plastik.
Achso, ja, das würde dann abblättern oder so,
genau.
Ne? Naja, aber jetzt an der Stelle können wir ja nochmal Werbung machen, weil am Samstag, am kommenden Samstag kann man sich eben, wenn man Dauerkartenbesitzer ist oder Mitglied, ne, so war das?
Ich glaube erst Dauerkarte tatsächlich am Samstag. Guckt nochmal nach, ihr habt eine E-Mail bekommen, aber am Samstag ist erst Dauerkarte am Start.
Okay, dann kann man sich also einen Sitz abholen. Wir machen das, ne?
Würde ich sagen. Wir machen das und seid so nett, lasst mir eine Nummer 12 frei, eine blaue, die hätte ich gerne. Alles andere ist mir egal.
Perfekt. Ja, und dann noch ein anderer Nachtrag zur letzten Folge, ganz witzig, das hatte Hannes dann nochmal nachrecherchiert. Und zwar haben wir beim letzten Transfer-Tinder über Afimiko Polulu gesprochen, ne? Einen Stürmer, den du mitgebracht hattest ins Transfer-Tinder. Und ich hatte dann gesagt, der hat mal bei Fürth gespielt und ich habe so gar keine Erinnerung an den. Mhm. Und witzigerweise hat er ein einziges Tor für Fürth in seiner Zeit geschossen und dreimal darfst du raten, gegen wen?
Ja, vermutlich gegen 96 dann, ne?
Gegen 96, ja. Es war ein Heimspiel am 28. August. Hat 96 zu Hause gegen Fürth gewonnen mit 2:1. 1:0 Führung durch Maxi Bayer. Mhm. Ne, jetzt eine schöne Erinnerung, wo er ein WM-Spieler ist. Und dann hat tatsächlich Polulu zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen und Harvard Nielsen hat das Ganze dann beendet. Also da, entweder war ich da nicht da oder ich habe das verdrängt, aber Polulu hat tatsächlich auch schon gegen uns getroffen.
Da bin ich im Verdrängungsmodus meistens.
Ja, ich auch. So, jetzt gehen wir mal rein in die Updates. Ist tatsächlich wieder nicht allzu viel passiert, was ich gar nicht so schlimm finde, aber wir wollen euch doch in der Chronologie wenigstens die paar Meldungen durchgeben und einmal kurz drüber sprechen, die in dieser Woche dazu kamen. Und es kam ja ein bisschen was dazu. Wir hatten uns natürlich erhofft, dass wir euch heute hier einen neuen Transfer schon präsentieren können. Das noch nicht so ganz, aber zumindest so ähnlich in die Richtung. Starten wir aber erstmal mit Christian Schulle-Schulz, unserer Vereinslegende, der tatsächlich wieder zurück ist, so kann man das sagen. Ne? Der war ja jetzt eine Zeit lang weg. Ne?
Der war ein Jahr lang oder so, zwei glaube ich, nicht bei 96, das stimmt. Ja.
Genau, der wird jetzt U23 Co-Trainer von Lars Barlemann. Hatten wir in der letzten Folge drüber gesprochen und da hat er gleich einen namhaften Co-Trainer dazu bekommen.
Auf alle Fälle. Und ich finde auch, was Schulle gesagt hat, ich schätze und liebe diesen Club und es kann es kaum erwarten, wieder mitwirken zu können. Also das macht mich richtig glücklich, muss ich sagen, weil es ist ja niemand, der aus Hannover kommt und wir haben schon oft drüber gesprochen, dass es irgendwie Menschen gibt, die hier dann irgendwie doch festhaften bleiben, weil es irgendwie schön ist und das scheint ihm auch so zu gehen. Und für mich ist Schulle immer noch einer der größten Transfers der jüngsten Geschichte, so wenn ich zurückdenke. Der kam damals von Bremen, potenzieller Nationalspieler, hat vielleicht, glaube ich, auch schon mal gespielt. Bei uns hat er dann ja auch wieder mal die Nationalmannschaft geschafft und ja, war einfach ein krasser Typ und finde ich auch gut, dass wir sowas in der Akademie irgendwie einbinden können bei der U23 und dass man da auch jemanden hat, zu dem man auch schauen kann. Ja, also gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
Weißt du, was ich gedacht habe? Du hast ja in der letzten Folge so ein bisschen die bissige These vertreten, dass Barlemann jetzt der Schattentrainer für Tietz ist. Und dann habe ich gedacht, dass Schulz dann der Dritte in der Reihe ist sozusagen. Ne? Dass im Fall der Fälle Schulz dann eben U23-Trainer wäre, was ihm jetzt noch nicht zugetraut wurde scheinbar. Und er dann aufrücken könnte. Aber ist böse. War nur dein Take weitergedacht.
Ganz ehrlich, ich wollte es heute jetzt nicht ansprechen, dachte ich, weil ich habe meinen Take auch weitergedacht und ich dachte, ja gut, jetzt hat Barlemann halt einen guten Co. neben sich und dann ist es noch interessanter, die da vielleicht in der Reservebox stehen zu haben. Aber bleibt eine These.
Ach so, beide dann gleich befördern, meinst du?
Ja, also, natürlich. Ah, okay. Also wenn du zurückguckst, Barlemann und Schulle haben zusammen nicht verloren mit 96, mit der Lizenzmannschaft.
Mann, reudig, damit will ich nichts zu tun haben. Okay, nächster Punkt. aber Schulle freut uns natürlich
absolut
sehr. Ja, dann kam eine Nachricht, die wir auch schon so ein bisschen erwartet hatten. Wir haben ja drüber gesprochen, über Daisuke Yokota, dass da eben noch im Raum steht, dass die Kaufoption gegebenenfalls gezogen wird. Wir haben über drei Optionen gesprochen, wie es mit Yokota eben weitergeht. Die eine Option ist jetzt rausgefallen, also sie haben tatsächlich die Kaufoption gezogen. Er hat jetzt einen Vertrag bis 2029 bei 96. Kaufoption wird so kolportiert rund um 2 Millionen, also so wahrscheinlich so 1,5 Millionen bis 2 Millionen mit irgendwelchen Bonuszahlungen oder sowas. Und damit haben wir den Spieler, der in der vergangenen Saison 9 Scorer in 31 Partien gesammelt hat, erstmal fest für uns verpflichtet. Jetzt kommen natürlich meine beiden Optionen noch in Frage. Wird der jetzt gehalten und ist sozusagen mit ja, knapp 2 Millionen ein Königstransfer für die neue Saison? Oder gibt es vielleicht Interessenten in der Bundesliga oder in der Premier League oder was weiß ich, die auf diese 2 Millionen eben vielleicht nochmal was Siebenstelliges drauflegen würden? Und wir haben da eine Umfrage gemacht und unsere Hörer, unsere Community haben abgestimmt. 67% haben gesagt, wir sollten ihn halten. Aber doch satte 33% haben tatsächlich gesagt, ja, ist interessant für einen Weiterverkauf, der dann eben ein bisschen Wert schafft wieder für 96. Wenn ich mir Ralf Becker so anhöre, der sagt, ja, er hat eine super erste Saison gespielt für 96 und wir freuen uns, dass wir diesen Spieler fest verpflichten konnten und wir haben für die neue Saison einen Spieler mit hoher Qualität gewonnen. Das klingt für mich erstmal nach, der bleibt.
Ja, oder gut ins Schaufenster gestellt.
Oder das, genau. Klar, es ist ja immer so ein bisschen Taktik auch dabei. Wofür wärst du jetzt aktuell? Würdest du ihn halten oder würdest du ihn weiterverkaufen?
Also ich glaube, einen technisch so guten Spieler bekommst du in der zweiten Liga nicht wieder. Deswegen würde ich aus Fansicht sagen, wahrscheinlich behalten. Wenn ich jetzt aus Clubsicht das bewerten müsste, würde ich schon denken, wenn da jemand verdoppelt, dann muss man drüber nachdenken und ihn vielleicht auch abgeben. Und ich sehe ein bisschen ein Problem, weil es hieß auch in einigen Medien, dass er gegebenenfalls selbst auch gar nicht so ein großes Interesse daran hat, bei 96 zu bleiben, sondern sich auch irgendwie erstklassig sehen könnte. Was dann für mich auch bedeutet, dass jemand, der so ein intensives Spiel bis zur 90. Minute fährt, relativ schnell vielleicht in so ein bisschen ein Motivationsloch fallen könnte, falls ihm sowas nicht gewährt wird. Und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, und das muss der Verein ziemlich genau wissen, ob Yokota auch mit diesen 100%, die er letzte Saison gegeben hat und die eben zu den neuen Scorern geführt haben, ob er das nochmal so abrufen kann oder besser machen kann. Das ist, glaube ich, die Frage. Und wenn sie sich sicher sind, dass es geht, dann muss man ihn fast halten, und wenn nicht und er auch selbst so ein bisschen am Drängeln ist, dann muss man ihn, glaube ich, vergolden.
Sehr gut, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir warten gespannt ab. Ja, dann gab es eine für uns sehr erfreuliche Nachricht, mit der wir ehrlich gesagt nicht so richtig mehr gerechnet haben. Tatsächlich ist die Identifikationsfigur der letzten Saison, ich glaube, das kann man so sagen,
absolut, ja,
auch in der kommenden Saison noch ein Roter. Leo Weinkauf,
ja,
hat
richtig stark
verlängert bis 2028. Und er hat uns und euch einen kleinen Gruß geschickt, und bevor wir darüber sprechen wollen, spielen wir den erstmal ein.
Hallo zusammen, hallo liebe 96. Minute Hörer, Leo hier, ich freue mich weiter Teil von Hannover 96 zu sein, Teil dieses schönen Vereins mit den schönen Farben und bis 2028 diese Reise mitzubegleiten. Ich glaube, dass wir in der vergangenen Saison nochmal einen Riesenschritt gemacht haben, noch enger zusammengestanden sind, auch aufgrund des Erfolgs der beiden Derbys und des schönen Jubiläums der 130. Saison von Hannover 96. Ist viel drumherum gewachsen und entstanden, und leider sind wir den letzten Schritt nicht gegangen. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass, und habe eine Riesenvorfreude auf die neue Saison, und ich hoffe, dass das bei vielen auch mit ein bisschen Abstand der Fall ist, und ja, kann es kaum abwarten, wieder in dieses schöne Stadion zu kommen mit noch einer bisschen verschönerten Sitzfarbe, wo wir uns, denke ich, auch alle drauf freuen können. Ich konnte einen kleinen Vorgeschmack bei meiner Unterschrift und bei ein paar Trainingseinheiten bekommen und glaube, dass das nochmal eine richtige Wucht gibt. Gerne muss ich das bei den Spielen nicht sehen. Denke, dass da jeder, der seinen Teil für die ausverkauften Spiele beigetragen hat, hoffentlich denselben Ansporn hat, das in der kommenden Saison wieder zu machen. Wir werden zusehen, dass wir eine gute, erfolgreiche Saison und vor allem eine attraktive Saison spielen. Dafür werde ich alles tun, und ja, bis bald, euer Leo.
Boah, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße, Leo Weinkauf. Also, was ich an Leo Weinkauf einfach so toll finde, und das hat sich in dieser Nachricht jetzt auch so wiedergespiegelt, was der alles im Blick hat, ne? Mhm. Also, der ist hier nicht Profi und geht auf den Platz und kickt, sondern der hat halt links und rechts auch auf dem Schirm, was den Fans wichtig ist, was für diese Region, was für diesen Verein besonders ist, ne? Also, was er jetzt gerade aufgezählt hat mit Derby, mit der Jubiläumsfeier, mit den neuen Sitzen, mhm, und mit den ausverkauften Spielen und so. Also, der hat halt schon einen Weitblick. Und das ist dann mit Sicherheit auch ausschlaggebend gewesen dafür, dass er jetzt tatsächlich nochmal verlängert, ne?
Absolut. Also ich muss auch sagen, man wünscht sich ja genauso jemanden wie ihn im Verein. Vielleicht, wenn er sich auch wieder anstellen muss als Nummer zwei, er ist trotzdem mit Herzblut dabei und fühlt es einfach richtig. Der ist Fan von 96 als gesamtes Gebilde, sage ich mal so ein bisschen, auch von den Fans und so. Und das macht schon Bock und Freude, so jemanden da sitzen zu haben, der sich einfach der Sache verschreibt, so, ne, und nicht seiner persönlichen Karriere, möglichst vielen Einsätzen und so weiter, ne, was man ja ganz viel hört, und Einsatzgarantien, sondern vielleicht auch, was du sagst, diesen Tellerrand öffnet und sagt, wie geht es mir denn im Profifußball bei all den Optionen, die ich jetzt habe, am besten? Und dann fällt die Entscheidung auf 96, auch ohne Gewissheit, hier vielleicht die Nummer 1 werden zu können irgendwann mal. Und das, finde ich, ist menschlich schon ziemlich groß, das so zu entscheiden.
Absolut. Und was ich total interessant finde, ist halt, also da sind wir wieder bei dem Punkt mediale Darstellung der Dinge versus wie ist es eigentlich wirklich, ne? Mhm. Weil ich habe vorhin gesagt, wir haben nicht so richtig damit gerechnet. Warum haben wir nicht damit gerechnet? Weil natürlich immer gespielt wurde, ja, der kommt mit Tietz nicht klar, der ist stinksauer, der will das alles nicht mehr hier, der ist froh, wenn er weg ist und so weiter und so fort. Scheinbar ja wohl doch nicht ganz so, wie es dargestellt wurde, ne? Und dann lassen wir uns aber auch davon irgendwie blenden, weil am Ende des Tages sehen wir ja auf dem Feld beim Derby oder auch bei wenn man mal beim Training vorbeischaut oder so, sehen wir ja, wie sehr der vorangeht, wie sehr der diesen Verein liebt, und das ja, da muss man einfach vorsichtig sein, was da berichtet wird und wie man das nimmt, weil jetzt können wir echt froh sein, dass wir schon mal so einen starken Torwart für die neue Saison auf jeden Fall haben. Und du hast es eben gesagt, er wird sich wahrscheinlich hinten anstellen müssen.
Aber das sind doch am Ende die Helden des modernen Fußballs,
total,
wenn man so will. Ne? Also ja, die verschreiben sich da wirklich dem Verein und finden es auch einfach schön, da zu sein, in dieser Stadt zu leben und in dieser Region zu sein. Und bei all dem, was so rumfliegt an Millionen und Milliarden wahrscheinlich in später oder auch früherer Zukunft, ist das, finde ich, so ein bisschen immer so die Erdung des Fußballs, dass es eben diese Menschen auch noch gibt, die das als wunderschönen Beruf haben, ne, aber nicht als ihr komplettes Leben, wo alles davon abhängt am Ende des Tages. Ne? Also das finde ich immer schon sehr gut.
Und deswegen wollte ich dich fragen, was müsste jetzt für dich, nicht für die Führung, sondern für dich, für einen Torwart kommen, damit Leo Weinkauf tatsächlich wieder Nummer 2 ist in der kommenden Saison?
Also ich glaube, ein junger Torwart nochmal so, da müsste man ziemlich klar mit Weinkauf sein, welche Rolle er mit ihm einnimmt. Ne? Also kann ich zum Beispiel, so ein Heldstern wäre jemand gewesen, das ist ein aufstrebender Torwart, der potenziell vielleicht irgendwann auch deutscher Nationaltorhüter ist, einfach allein schon wegen der Wette, wie sie jetzt gerade läuft, 4 Millionen wert, teuerster Spieler auf seiner Position in dem Alter.
Können wir ganz kurz sagen, Florian Heldstern, 18-jähriger Torwart von VfB Stuttgart 2, genau, ist jetzt zu Greuther Fürth gewechselt.
Fürth,
das heißt,
gewechselt,
der ist für 96 nicht mehr zu haben.
Genau, der ist zu Fürth gewechselt, aber das wäre so eine Option gewesen, wo du, finde ich, mit einem erfahrenen Torwart sprechen kannst und sagen kannst, du kannst so einen Spieler mitentwickeln. So, ne, dann kannst du dem eine Rolle geben. Das aber einfach so, ich sag mal, so Noll wäre jetzt zum Beispiel die schlechteste Option, das irgendwie wieder zu machen, ne, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie voneinander profitieren können nochmal. Und ja, es müsste schon jetzt jemand sein, der gestanden wirklich vor ihm ist. So, ne, und der da auch zurecht steht und wo es auch keine Debatte gibt. So, ne?
Also auf einen Namen kommen wir ja gleich noch im Transfer-Tinder zu sprechen, aber was wäre denn jetzt zum Beispiel mit einem Kastenmeier?
Ja, wäre klar vor ihm. Ne? Also hat 34 Spiele gespielt in der letzten Saison und ist damit halt auch klare Nummer 1, finde ich schon.
Sehe ich den Punkt. Ich möchte aber vielleicht mal einen anderen Punkt machen, nämlich zu sagen, gut, was ist das, was einen Kastenmeier ausmacht? Klar, der ist auf der Linie stark, das ist ein Führungsspieler, der hat eine krasse Ausstrahlung und so weiter und so fort. Das hat Weinkauf auch alles. Ja, ja. Also wir wissen bei Leo Weinkauf natürlich nicht in der letzten Instanz, wie er über so eine gesamte Saison hält, weil wir es halt bei 96 leider noch nicht sehen konnten. Aber am Ende muss ich doch sagen, okay, wir haben jetzt nicht so viel Kohle zur Verfügung. Und ich, also nur aus Fansicht, wir reden hier aus Fansicht, nicht aus strategischer, wirtschaftlicher Sicht, würde das einen riesen Push geben, wenn man sagt, hier Leo, pass auf, danke, dass du dich nochmal committed hast und du gehst zumindest gegen einen Torwart XY, der jetzt kommt, ins absolute Duell und hast ein ganzes Trainingslager wieder Zeit, dich zu zeigen. Also
ja,
ich glaube für mich und auch für die Fans wäre es ein Riesenruck, wenn man sagt, Leo Weinkauf ist die 1.
Ich glaube auch. Die Frage ist, wer halt die andere Person oder der andere Torwart wäre. Ne? Wenn du jetzt über den Ruck sprichst, da kann ja auch jemand kommen, wo dann die Debatte gar nicht mehr besteht. Eins will ich klarstellen, ich hätte nie Bauchschmerzen mit Weinkauf als Nummer 1. So, ne? Das auf jeden Fall. Aber im Konstrukt wird es schon schwierig, wenn du ein nächsten Torwart holst und sagst, du bist im offenen Duell. So, das kannst du dem Kastenmeier nicht anbieten. So, das kannst du keinem gestandenen Torwart anbieten, den du da hinten reinstellen willst, dass du sagst, du gehst hier ins offene Duell. So, ne, das, dann musst du jemand holen, der aufstrebend ist, der vielleicht irgendwo auch Bankspieler ist, so, und musst sagen, okay, Jungs, jetzt geht's auf, ne, ihr habt jetzt 6 Wochen Zeit und dann sagen wir euch vor den letzten 2 großen Testspielen Bescheid, wer die Nummer 1 ist und steht dann im Tor. So, ne, also, du weißt, was ich meine.
Da gebe ich dir total recht, ne, und ich finde, das spricht auch ein bisschen gegen Kastenmeier, der ja jetzt, können wir auch nochmal kurz den Hintergrund einführen, der ja scheinbar von Hertha und von Wolfsburg jetzt auch noch umworben wird. Bei Bremen ist er scheinbar raus, da wäre er nur Nummer 2 gewesen. Sein Hauptwunsch ist, in die erste Liga zu gehen und dort erster Keeper zu werden, das heißt 96 ist da eben nicht Option
ja, gut, den,
A.
Den Wunsch hat Reza auch, der will auch in die erste Liga. Schafft er auch jedes Jahr nicht.
Ja, aber ne, wie gesagt, hatten wir in der letzten Folge gesprochen, es kann noch so ein Torwart-Domino geben.
Ja.
Und
ich
finde es einfach, also es ist ja nach außen zumindest klar, es wird noch ein Torwart gesucht und Leo Weinkauf scheint der Ersatztorwart zu sein. So ist es nach außen kommuniziert. ich finde es verwunderlich, und das ist das, was ich auch in der letzten Folge mit kurios meine, dass du einen Torwart hast, der, und ich finde, ein Torwart, zu einem guten Torwart gehört eben auch das, was ein Leo Weinkauf mitbringt, diese Attitude, dieses Alpha-Tier, dieses ich bin wer, ich habe eine Ausstrahlung, wenn ihr überspielt seid, bin ich noch hier und bin ein großer Typ, der hier Eier mit auf den Platz bringt. Also von daher finde ich es, ich finde es einfach kurios, dass da gar so scheinbar so gar nicht drüber nachgedacht wird. Ja gut, wenn wir den jetzt haben, dann machen wir einen Schwanke dahinter und dann haben wir schon mal eine Position fix und haben ein bisschen mehr Geld auf einer anderen Position.
Ja, auf der anderen Seite hast du einen Torwart da jetzt stehen, der entschieden in der Rolle der Nummer 2 ist, der auch sehr gut ist. So, ne?
Ja,
das,
klar.
Das ist auch ein Riesenbonus am Ende.
Ja, klar. Kommen wir vielleicht später nochmal im Transfer-Tinder auch drauf. Auf jeden Fall eine schöne Sache, Leo.
Absolut.
Das freut uns wirklich sehr, dass du bleibst.
Ich freue mich auf die Jubelsprints.
Und wir freuen uns natürlich auch wieder auf zwei Derbys.
Absolut.
An der Seite oder auf dem Platz. Mal gucken. Imo Okon hat tatsächlich einen Punkt gegen Tschechien geholt. Mhm. Hätte ich nicht mit gerechnet. Mhm. Diesmal hat er rechte Innenverteidigung gespielt und nicht mehr zentral und war mit, ich habe bei Sofascore geguckt, mit einer 7,1 einer der besten Spieler auf dem Platz.
Ja.
Hatte eine Passquote von 95% und hat stark verteidigt, hat sogar eine Einschusschance von Tschechien mit einem Block verhindert. Geil, oder? Also
absolut, hat wieder vor 70.000 Menschen gespielt, ne? Und ich war heilfroh, dass sie einen Punkt geholt haben, weil hätten sie jetzt wieder so auf die Nase bekommen, dann hätte das für Okon vielleicht auch eine nicht so ganz so geile Erfahrung werden können, ne? Vor so vielen Menschen ständig da irgendwie bloßgestellt zu sein. Und jetzt habe ich das Gefühl, kann er aus der WM was ziehen. So, ne? Das ist auch gut für uns, absolut.
Total, er bringt da einen absoluten Mehrwert mit und hat da auch auf der Ebene einfach nochmal eine Erfahrung mitgesammelt und überleg mal, wie dieses Jahr jetzt für ihn war, ne? Aus Südafrika, zweite Liga, da ein paar Fehler gemacht, so eine schwere Saison dann am Ende mit dem gescheiterten Aufstieg und so, plus jetzt diese WM, die natürlich auch ein richtig krasse Challenge ist für Südafrika und für einen Innenverteidiger, der da hinten steht, also der hat da schon was im Rucksack für die neue Saison, ne? Das ist schon schön.
Absolut, der ist mit Anfang 20 in Südafrika losgeflogen, in Hannover gelandet und ist jetzt ein Jahr später, gerade in den USA, in so riesen Stadien, das ist schon richtig wild. Und ziemlich sicher werden sie ja rausfliegen gegen Südkorea, gegen die flinken Beine, wird das, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer für Südafrika. Aber unterm Strich bleiben, wir haben schon angekündigt, 250.000 für 96 von der FIFA.
Yes. Ganz kurz nur, braucht man nicht lange drauf eingehen. Wir haben ja in diesem Jahr nicht so einen großen Umbruch, aber im Staff beziehungsweise im Drumherum um die Mannschaft gibt es dann doch ein paar Veränderungen. Nach 7 Jahren verlässt uns jetzt der Physiotherapeut Thorsten Klopp. Wenn man den mal googelt, dann ist das auch ein Gesicht, was man kennt, der da so oft über den Platz rennt. Macht sich selbstständig. Ist als Physiotherapeut ja jetzt nichts Abwegiges. Und die Nachricht kam dann 1-2 Tage später, Niklas Borm, der vielen von euch bekannt sein wird durch seine Vlogs oder Vlogs oder wie sagt man das eigentlich?
Vlogs.
Vlogs. Ja, der Medienbeauftragte, der sozusagen für die bewegten Videos bei YouTube, auf dem YouTube-Channel auch mit verantwortlich ist und auch den Podcast zeitweilig gemacht hat für 96 und so. Der verlässt Hannover 96 tatsächlich gen RB Leipzig.
Jo.
Ja. Gut fürs Portemonnaie, aber Hannes hat es, glaube ich, so schön gesagt, dass er dann einen Vlog machen kann, wo er dann sagt, boah, guckt euch die Choreo von den Fans an. Gänsehaut. Wow!
Ja, ein bisschen traurig, aber man sieht daran, wie professionell diese anderen Vereine aufgestellt sind, dass die halt genau die guten Leute da rausziehen.
Ja, ist sinnvoll, ne? Ist halt krass, ne? Weil wir erinnern uns an den starken Fotografen, den wir hatten, ne? Elias, der zum HSV dann gegangen ist, jetzt der hat so RB Leipzig. Gut, auch da, auch auf diesen Positionen gucken natürlich die Top-Vereine dann unten, ne? Was da so zu holen ist. Ist, denke ich, eine ganz normale Sache. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema Transfers.
Oha, ging das ab? Nee, ne?
Wie bitte?
Es kamen nicht mal irgendwie neue Gerüchte rein oder so, ne?
Ein bisschen was schon.
Ja?
Doch, ein bisschen was schon.
Bin ich gespannt.
Aber bevor wir ins Tinder gehen, möchte ich mit dir einmal ein bisschen grundsätzlich werden.
Mhm.
Und zwar gibt es jetzt so zwei Sachen, die sich halten in der Berichterstattung. Und das ist zum einen, dass wir noch so 3-4 Neuzugänge einplanen, wo, glaube ich, so mancher Fan erstmal schluckt und so sagt, wie 3-4? Ich dachte 6-8 eher, ne? Aber da steckt ja hinter, dass man in der neuen Saison den nicht mehr so einen ganz großen Kader haben möchte, wie das jetzt in der vergangenen Saison der Fall war, sondern dass man eher in der Spitze den Kader verstärkt, also mehr Qualität sozusagen in der Startelf hat und den Rest dann auch mit jungen Nachwuchsspielern gegebenenfalls sogar aus der Akademie auffüllen möchte.
Ja, das folgt dann der Theorie von Markus Krösche, dem Boss von Eintracht Frankfurt, übrigens Hannoveraner, wer es noch nicht wusste. Kommt hier aus Ricklingen, der schlaue Mann. Und der sagt ja, man braucht eigentlich nur 17 Top-Spieler und den Rest füllst du eigentlich mit Kaderspielern, sag noch nicht mal, sondern wirklich Jugendspielern, ne, und Nachwuchsspielern auf. Und ich kann dem Gedanken schon folgen, wenn man mal so guckt, wie viel Minuten eigentlich so Spieler pro Saison spielen. Da merkt man schon, dass sich da so eine Truppe roundabout 14 bis 15 Spieler rauskristallisiert, die es dann meistens tragen. Ne? Und dann bist du ja mit den 17 zwei drüber. Und wenn dann Potenzial noch irgendwie von jungen Spielern da am Start ist, die sich auch im Training ja dann viel mehr zeigen können. Also ich finde die Idee gerade für einen Verein, der jetzt finanziell nicht so gepudert ist, ganz gut.
Jonas Bold hat dann darauf angesprochen, gesagt, dass sie das in Leverkusen schon so gemacht haben, dass sie also nach der Saison wirklich immer eine Kaderanalyse gemacht haben. Ne? Das heißt, wie viele Spieler haben wir wirklich über eine gewisse Zahl an Minuten eingesetzt und wo müssen wir da vielleicht Abstriche machen oder drauflegen. Ich finde das total interessant, weil, ne, man kann dann natürlich auch denken, ja gut, aber wenn man jetzt Verletzungen hat bei wichtigen Spielern, dann wird es halt schnell dünne, ne? Also ja, angenommen, man würde mit Kellmann und Pichler in die neue Saison gehen, plus dann einen Husser oder Hobrecht oder wer auch immer aus der Akademie als dritten Spieler dahinter, das ist halt dünn, ne?
Also ja, oder in Gindorf.
An sich gut. Gindorf gibt es auch noch, klar, aber ja, wenn man dann halt verletzungsanfällige Spieler hat, dann...
Ja, hast du ja auch, ne?
Dann muss man genau, sagen. Dann Pichler ist es wackelig.
Nicht das erste Mal länger
verletzt. Genau, also 3-4 Neuzugänge liest man so, kommen noch. Und ich würde dir einfach gerne mal die Startelf vorstellen, wie sie jetzt gerade da ist. Und dann sagst du mir mal, auf welchen Positionen du jetzt konkret 3-4 Spieler dann noch einplanen würdest. Mhm. Also die Startelf, wie sie aktuell ist, wäre Weinkauf im Tor mit Backup Schwanke. Dann hast du genaue Position ist jetzt eigentlich erstmal nicht so wichtig, aber rechte Innenverteidigung mit einem Ocon, würde ich jetzt mal sagen, hat er jetzt gut gespielt diese Woche, und als Backup Allgeier. In der Innenverteidigung hast du dann Tomiak mit einem Backup Gita. Links hättest du Hugonet ohne Backup. Kommen wir noch drauf.
Ja.
Auf der 6 wäre jetzt gerade Thordarson mit einem Backup Rogo. Rechte Außenverteidigung Matsuda. Ohne Backup.
Allgeier.
Neubauer auf der linken Außenverteidigerposition mit einem Backup Kokolo bzw. Udenne, wobei ich Udenne gerne wieder vorne sehen würde. Dann hast du auf der 10 einen Taibi mit einem potenziellen Backup Lars Gindorf. Rechter Flügel Yokota, Backup Bundu. Linker Flügel Udenne, Backup Chakrun, Ünal, Gindorf, Rochelt. Also da hast du Möglichkeiten. Und dann hast du die Sturmposition mit Kellmann und Backup Pichler oder Gindorf.
Jo.
Also das liest sich doch erstmal gar nicht schlecht.
Genau, gar nicht schlecht. Und deswegen verstehe ich auch, warum 3-4 Spieler genannt werden, weil wenn du jetzt das, was du letzte Saison in der Breite investiert hast, in die Spitze investieren kannst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da was drin ist. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass mir der rechte Außenverteidiger sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass da auf jeden Fall was nachkommt.
Da kann man ja nochmal auf die letzte Folge verweisen, weil es soll ja scheinbar Christopher Olivier von VfB Stuttgart 2 werden.
Genau, zuletzt hieß es jetzt, dass Stuttgart zweifelt daran, ob sie es machen, weil sie selbst mehr Jugendspieler wieder in ihren Kader hochziehen wollen. Das zeigt auch so ein bisschen, was man ihm zutrauen könnte und was da auch draus werden könnte. Deswegen, da wäre ich auch sehr dabei, dass da noch jemand kommt. Und dann ist mir noch wichtig, dass wir, glaube ich, auf der Stürmerposition was machen. Also da kann von mir aus auch die größte Investition reinfließen. Und da bin ich auch mal gespannt, was passiert, weil zuletzt hieß es ja jetzt, dass ein Kellmann wohl doch bleiben soll. Und das würde ja bedeuten, diese Sturmkante ist auf jeden Fall schon mal raus, was es vielleicht aber auch bei der Suche einen Ticken einfacher machen könnte. So, ne? Deswegen Stürmer für mich auf jeden Fall und ein zentral defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld auch. Auch weil ich Thordarson als Backup, wenn Tai Biemann nicht spielen sollte oder kann, auch auf der 10 sehen würde. Deswegen, zentral defensiv sehr gerne noch.
Ich glaube, diese 3 bis 4 hängt auch ein bisschen davon ab, was halt noch so passiert. Ne? Also wir haben ja potenzielle Spieler, die eben noch gehen könnten, mit einem Sterner beispielsweise, einem Rochelt, einem Gindorf, einem Kellmann, Gita. Das sind die Spieler, über die jetzt gerade geredet wird. Ne? Also potenziell hätte man als Matsuda-Backup auch noch einen Sterner. Wobei, der ist echt ein Viererketten-Außenverteidiger und absolut, ich glaube, Dresden will den wirklich jetzt einfach fest haben und ich denke, das ist ein Match und das wird dann auch so kommen. Ich bin da bei dir.
Was ich zum Beispiel nicht möchte, ist ein neuer Innenverteidiger. Weil da muss ich sagen, da sind wir mit den 5, finde ich, ziemlich gut aufgestellt, die wir da jetzt haben. Und da würde ich schon meinen, dass wir lieber mal jemanden von unten hochziehen, weil du verbaust so einem 6. Innenverteidiger, ich möchte mal Henry Blank jetzt zum Beispiel nennen, auch eine Karriere. Ne? Ich meine, der muss jetzt erstmal wieder ein halbes Jahr irgendwo regelmäßig Fußball spielen, damit er annähernd an sein Niveau wieder rankommt. Und gerade Innenverteidiger brauchen das. Und deswegen würde ich sagen, lass lieber da 5 durchrotieren, die auf ordentlich Spielzeit kommen, weil genau an der Stelle müssen wir sehr, sehr, sehr...
Es könnte ja dann ein Sievert aus der Akademie sein.
Genau.
Der 6.
Genau.
Ja, finde ich gut. Finde ich einen guten Take. Also für mich ist die Schlüsselposition die Haupt-Königstransferposition, die des zentralen defensiven Mittelfeldspielers. Ja. Also der neue Leopold.
Ja.
Und der ist für mich nochmal ein bisschen defensiv stärker, präsenter, als es Leopold war. Und das ist nicht Thordarson. Thordarson ist eher ein offensiverer.
Genau, den sehe ich auch auf 8 eher.
Genau, ne? Und ich möchte da wirklich nochmal einen Zerstörer haben, nicht einen Kunze, sondern schon jemanden, der dieses anspruchsvolle Spiel von Tietz auch mitgehen kann. Ne? Also da wünsche ich mir wirklich ein Kaliber ne? Und auch kein Versuch. Also Di Benedetto hatten wir ja im Transfer-Tinder, der ist jetzt zu Peine Ost gewechselt. Viel Spaß da. Der wäre es aber auch nicht gewesen für mich.
Nee, müsste schon gestanden sein, damit er da auch irgendwie als Platzhirsch auftreten kann. Sonst gibt es da auch zu viele andere, die da gerne hin möchten.
Genau, auf Platz 2 wäre dann bei mir auch der Stürmer. Einfach weil Kellmann und Pichler ja in der letzten Saison definitiv nicht ausgereicht hat. Aus dem Grund, dass Kellmann dann irgendwann eben nicht mehr genug eingebunden wurde beziehungsweise nicht mehr genug getroffen hat. Und Pichler einfach zu viel verletzt war, was mir sehr leid tut, weil an sich sind die beiden... Ein sehr gutes Duo für die Liga. So, und dann musst du halt gucken, was machst du mit einem Gindorf, ne? Weil aus meiner Sicht ist ein Gindorf die perfekte Ergänzung zu diesen 3 Spielern, weil du da nochmal genau das, was du nämlich eben gesagt hast, hast du plötzlich jemanden, der die sich fallen lassende 9 auch mal spielen lassen kann, ne? Ja. Der sich den Ball abholt und vielleicht auch mal ein bisschen aus der Distanz drauf schießt, der mal ein bisschen anders spielt als ein Kellmann. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Ne, von daher, also ich weiß immer noch nicht so richtig, was mit Gindorf ist, deswegen steht für mich auf Platz 2 jetzt noch die Sturmposition, könnte sich aber auch schnell erledigen, wenn man es einfach so beibehält. Ne, nur dann machst du natürlich in diesem Sommer nicht so wirklich Geld mit Spielern. Dann habe ich auch die rechte Außenverteidigerposition, wobei der Olivier da schon vielleicht die Lösung wäre. Auf Platz 4, ja, wir haben ja gesagt, 3 bis 4 wäre dann die Torwartposition. Aber auch nur, weil es so gespielt wird. Ich wäre jetzt mit Leo Weinkauf ja, wie gesagt, auch fein, aber wahrscheinlich kommt da noch eben einer dazu. Und dann hätte ich jetzt auf 5 so ein bisschen eingeklammert noch die linke Innenverteidigerposition, weil uns noch ein Linksfuß in der Innenverteidigung fehlt. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit noch so ein bisschen gedacht, vielleicht wird es ja doch noch Nawrocki irgendwie, das würde ich auch schön finden. Aber wir bräuchten eventuell auch noch einen Linksfuß hinten, weil wir haben jetzt aktuell 5 Rechtsfüße. Was Sievert für eine Fußposition ist, weiß ich gerade nicht.
Ich auch nicht, leider.
Aber das würde uns fehlen, wobei ich deinen Take eben wirklich gut fand, dass man sagt, man hätte jetzt diese 5 Innenverteidiger plus eben einen Jungen. Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Transfer-Tinder.
Gerne.
Ja, und ich habe nämlich mal so ein bisschen das jetzt darauf ausgerichtet, was wir gerade besprochen haben. Ich habe für diese Position, die wir jetzt gerade hier hatten, nämlich ein paar Namen mitgebracht. Es gab ja nämlich tatsächlich einige Gerüchte unter der Woche und da weiß man auch wieder nicht, ist das jetzt wirklich ein Gerücht, der durch Kontakte zwischen Spieler und Verein entstanden ist oder hat das wieder irgendjemand gespielt und ist das einfach ein Guess von irgendeinem Medium oder hat sich ein Spieler wieder bei Transfermarkt in einem Interview ins Spiel gebracht. Aber egal, wir gehen es durch, wir starten mit der Torwartposition, denn dort wurde über Matteo Raab geschrieben. Mhm. 27 Jahre, aktuell bei den Eisernen in Köpenick aktiv, ist 1,86 Meter groß, Vertragsdauer weiß man nicht, da ist Stillschweigen drüber vereinbart worden, ist letztes Jahr vom HSV für 400.000 nach Berlin gewechselt und hat in der vergangenen Saison jetzt ein Spiel gemacht für die Eisernen und ist da hat das Spiel gemacht gegen SC Freiburg. Ich habe ja einen guten Freund bei Union, das weißt du ja, schöne Grüße gehen raus, den habe ich mal gefragt und er sagte, er hat in diesem Spiel sich die Hand gebrochen gegen Freiburg und hat aber den Sieg gegen Freiburg gerettet mit gebrochener Hand.
Krass.
Ja. Ne? Also schon mal scheint ein Typ zu sein. Hat davor die Saison 4 Spiele für den HSV gemacht, hat davor die Saison 17 Spiele für den HSV gemacht, also Einsätze ist was anderes. Will Nummer 1 werden, gerne, möchte scheinbar bei Union weg. Ist jetzt in einem Alter, wo er spielen will. Ist scheinbar auch ein Spieler, der durchaus mitspielen könnte, der also dieses Aufbauspiel auch mit begleiten könnte. Mit 1,86 auch eine solide Größe für einen Keeper. Was sagst du? Nimmst du den mit oder nein? Du nimmst ihn nicht mit?
Nee, gehe ich nicht mit, weil das wäre für mich genau der Spieler, der mit Weinkauf ins 1 gegen 1 gehen müsste, sozusagen um die Position. Und wie gesagt, das würde ich nicht aufmachen. Dann lieber mit Weinkauf. Was ich trotzdem interessant finde, ist, dass es ja eine Vergangenheit mit Bolt gibt, beim HSV zusammen. Und beim HSV sagte man ihm nach, wäre er fit geblieben, hätte er heuer Fernandes wohl abgelöst. Und das ist natürlich schon spannend, weil das wird schon ein sehr guter Torwart sein. Ne, aber trotzdem kommt von der Bank und wäre nicht die klare Nummer 1 und deswegen würde ich sagen, ist er raus.
Genauso habe ich auch gedacht, das würde zu dem HSV-Geklüngel bei uns jetzt schon passen irgendwie, aber ja, das ist genau der Name, wo ich sage, hey, warum dann nicht einfach Weinkauf zur 1
machen? Genau.
Ja. Ganz ehrlich. Okay, schließe ich mich dir komplett an. Gut, dann gehen wir in den Sturm, denn auch da gab es ein Gerücht in dieser Woche. Und zwar gab es ein Gerücht über Luca Waldschmidt. Mhm. Wusstest du eigentlich, dass der Gianluca heißt?
Ah ja, das würde
ja passen. Schöne Grüße an Gianni. Also über Gianluca Waldschmidt, allerdings Gian und Luca mit Bindestrich verbunden.
Mhm. Der Gianluca.
Der Gianluca Waldschmidt. Ne?
Gianluca Waldschmidt.
Also ich hab unseren Gianluca schon gefragt. Der würde ihn nicht mitnehmen, aber da wusste er, glaube ich, auch noch nicht, dass das ein Namensvetter von ihm ist. Weißt du, wo Waldschmidt geboren ist?
Boah, gute Frage. Gar keine Ahnung.
Das ist jetzt sowas Persönliches zwischen uns. Der ist tatsächlich in Siegen geboren worden. Wir haben ja eine familiäre Verbindung nach Siegen beide. Oder ins Siegerland zumindest. An der Stelle wieder das schöne Zitat: Was ist schlimmer als verlieren?
Siegen,
genau.
Mittlerweile, das sehe ich übrigens anders, aber na gut.
Mittlerweile 30 Jahre alt, 1,81 Meter groß, hat noch Vertrag bis 2027 bei Köln, ist 2 Millionen Euro wert, hat einen starken linken Fuß und hat jetzt in der vergangenen Saison in 24 Einsätzen 5 Tore und 4 Vorlagen gemacht, war allerdings nur 7-mal in der Startelf und hat auch da wieder eine HSV-Verbindung zu Tietz. Er hat nämlich unter Tietz beim HSV auch gespielt. Die beiden haben scheinbar eine ganz gute Verbindung zueinander. Und was man über Waldschmidt sagen kann, ist, dass er einen ziemlich krassen Schuss hat. Denkt man gar nicht bei ihm, aber ist so. Und der kann sowohl den Neuner richtig weit vorne spielen, der kann aber auch ZOM spielen, lässt sich oft fallen, wäre also so ein Neuner, der sehr variabel einsetzbar ist. Was machst du mit dem?
Ja, ich habe auch...
Wegen Siegen, ne? Ich habe dich mit Siegen gekriegt.
Ich habe im ersten Moment auch gedacht, nein, weil irgendwie auch so einer, der über diesen dieses Talentstatus nie rausgekommen ist, gefühlt, also diesen letzten Sprung nicht mehr gemacht hat, aber er soll ja auch künftig dann für 96 und einen Zweitligisten spielen, sonst wäre er vielleicht ganz woanders. Für ihn spricht, finde ich, dass er Top-Quoten hat dafür, dass er so wenige Minuten gespielt hat. Und es spricht auch für ihn, dass er diese guten Quoten hat, wenn er eingewechselt wird. Das ist mir auch besonders wichtig, dass die Spieler, die dann eingewechselt werden, auch da sind. Ne? Und dass sie dann auch Bock haben zu zocken und zu spielen und nicht einfach den Flow mitgehen, sondern das Spiel verändern. Und da scheint er, diese Fähigkeit scheint er zu haben, sich da zu motivieren. Und er passt natürlich, müssen wir nicht drüber sprechen, du hast es eben schon angedeutet, eigentlich auch ins Titz-System wunderbar, als so hängende Spitze dann auch gerne zu Beginn. Erinnert mich im Positiven wie im Negativen an Schlaudraff. So, und das ist für mich ein Argument, ihn zu nehmen.
Okay. Ich würde ihn nicht mitnehmen, weil all das, was in seinem Profil so interessant ist, ist für mich auch Gindorf. Ne? Plus, dass Gindorf eben auch noch von außen kommen könnte.
Ja.
Ja, das heißt, gib doch Gindorf einen Vertrag und dann hast du einen jungen, aufstrebenden Spieler, der noch ein paar Jahre vor sich hat und du musst eben nicht Mille drücken für einen Spieler, der eigentlich jetzt langsam über seine Prime hinaus ist. Zumal ich glaube, dass Waldschmidt jetzt nochmal auf einen dicken Vertrag hofft. Und den kriegt er, glaube ich, nicht bei 96.
Ich von St. Martin.
Ne?
Aber ich muss dazu sagen, wenn wir jetzt 3 bis 4 Spieler holen, dann sollten wir auch Spieler holen, die in der Startelf spielen können. Und bei Gindorf kann es passieren, dass es einfach nicht funktioniert.
Ja, klar.
So, ne? Und bei von jemandem, der absteigt aus der ersten Liga, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr, sehr viel höher, dass der uns sofort weiterhelfen kann.
Ja, das stimmt. Ja, ich hätte ihn, wie gesagt, trotzdem nicht mitgenommen. Ich bin nicht auch wieder sehr gespannt, was unsere Hörer dazu sagen. So, jetzt kommen wir weg von den Gerüchten, die durch die Medienlandschaften gegeistert sind, hin zu einem trotzdem ganz interessanten Namen, nämlich Kaito Mitsuta. Schon mal gehört?
Ja, war vor Ewigkeiten schon mal in der Gerüchteküche bei uns, ja.
Okay, 26 Jahre alt, Japaner. Und was interessant ist, er hat die gleiche Agentur wie Shakrun. Die Alfaria Sports, die in Hannover sitzen. Mhm. Also er hat eine hannoveranische Berateragentur und macht gerade Urlaub mit Yokota und hat im Urlaub schon mal das 96-Trikot übergezogen.
Und wie sah es aus?
Bei Instagram zu sehen war, stand ihm sehr gut.
Ah, ja.
Ja. Und da sind natürlich gleich so einige Alarmglocken angegangen bei den Insta-Nutzern. Und ich fand das total witzig, weil Gianni hatte mir das halt geschickt, das Foto. Und ich hatte Mitsuta tatsächlich schon auf der Liste für Transfer-Tinder, weil er eben einer der besten Drittligaspieler der abgelaufenen Saison war und jetzt ablösefrei ist. Er ist 1,82 Meter groß und ist ein zentraler Offensivmittelspieler, der aber auch links außen und auch rechts außen spielen kann. Hat in 36 Einsätzen für Rot-Weiß Essen 9 Tore geschossen und 11 Vorlagen gemacht, das heißt 20 Scorer, hat eine sehr starke Ballkontrolle, ist gut im Spielaufbau, ist ein Motor auf dem Halbflügel, sehr beweglich und mein Take ist da, das könnte der Aseko-Ersatz sein. Was sagst du?
Ja, finde ich gut. Ist mir auch aufgefallen in der zurückliegenden Saison immer mal wieder, vor allem durch Fernschusstore auch und die haben uns ja gefehlt letzte Saison, deswegen finde ich das sehr spannend. Die Beidfüßigkeit macht ihn eigentlich in Kombination mit einem auslaufenden Vertrag zu einem No-Brainer für mich. Eigentlich musst du versuchen, ihn zu kriegen und die Tatsache, dass er dieses Trikot getragen hat, spricht entweder dafür, dass die Sache schon in trockenen Tüchern ist und er einfach nur noch unterschrieben hat und gerade noch Urlaub macht, oder spricht dafür, dass gar nichts dran ist. So, das ist das Problem.
Ich glaube eher Letzteres. Ich glaube eher Letzteres, aber ich finde es halt interessant, ne? Weil wir haben ja nun auch eine Japaner-Connection, ne? Mit Yokota und Matsuda und da wäre er noch ein guter Mann zu.
Ja.
Und ich suche in unserem Spiel gerade noch so jemanden wie halt einen Aseko, der aus der Verteidigung sich den Ball mal abholen kann und wirklich den Ball tragen kann. Und ich glaube, da so jemand ist er. Also er ist wirklich so einer, der eigentlich auf jeder Position auf dem Spielfeld irgendwie Impact haben kann. Finde ich sehr interessant.
Und auch wieder ein Spieler, der mit Sicherheit mit gutem Beispiel vorangeht. So, erstens, dass es von Japanern gewohnt sind, dass sie in ihrer Motivation einfach on top sind. Aber auch, wenn man die Spiele von Essen mal angeguckt hat oder die Zusammenfassung, ist das wirklich einer, der auch in den letzten Minuten nochmal eine Bude gemacht hat. Also der geht voran. Und auch das, finde ich, gehört jetzt dazu, dass wir diese 3, 4 Spieler eben auch noch Mentalität aussuchen.
Und ist eben wirklich ein guter Spieler. Ich habe mal nochmal auf der Rot-Weiß-Essen-Seite geguckt. Der wurde da von vielen Mitspielern auch als der beste Spieler, mit dem sie je zusammengespielt haben, irgendwie verabschiedet. Und der will eben höher gehen. Jetzt gerne. Ja, interessant. Mal gucken, ob der irgendwo im Oberhaus landet. Ja, jetzt kommen wir für mich zur Schlüsselposition, nämlich zur Position des zentralen defensiven Mittelfelds. Und da habe ich jemanden mitgebracht, der so gar nicht gerade gespielt wurde, der uns aber reingegeben wurde. Und die Idee fand ich ganz interessant und da dachte ich, damit challenge ich dich mal heute. Und zwar geht es um Florian Grillitsch, sicherlich einigen von euch bekannt. Ui. Österreicher, hat bei Bremen gespielt, bei Hoffenheim gespielt, also schon Bundesliga-Erfahrung und war jetzt eben zuletzt bei Braga, hat da auch seine Einsätze bekommen, hat tatsächlich 20 Spiele gemacht, 12 von Beginn an, jetzt nicht so berauschend, aber hat durchaus auch gespielt, hat da jetzt aber seinen Vertrag aufgelöst, er wollte da wieder weg, hat sich nicht wohlgefühlt und vielleicht zieht es ihn wieder Richtung Deutschland, ist 1,86 Meter groß und ist eben ein Führungsspieler, ein Mentalitätsspieler, ein absoluter Staubsauger vor der Innenverteidiger, ist ein absoluter Staubsauger vor der Innenverteidigung, sehr zweikampfstark, ist jetzt nicht der großartige Dribbler, aber schon ein guter Aufbauspieler, wirklich eben ein gestandener Sechser, wie ich ihn mir wünsche und das könnte eventuell das Problem sein, spielt tatsächlich aktuell WM mit Österreich, ja, ist allerdings nur auch im Kader, wird, glaube ich, keinen Einsatz bekommen, denke ich mal. Und sucht eventuell den letzten dicken Vertrag, was wiederum für 96 ein Problem sein könnte. Aber wir wollen ja hier ein bisschen träumen. Würdest du dich auf ein Date mit ihm einlassen?
Ui. Ich würde eigentlich gern ja sagen, aber das ist mir viel zu utopisch tatsächlich. Ne? Also ich glaube, unser Problem wird sein, das werden wir über den Sommer auch sehen, dass es immer wieder Spieler gibt, die eher dann zu Elversberg oder Paderborn wechseln, weil nun eben so ganz kleine und nicht ganz finanzstarke Vereine aufgestiegen sind. Und dann wäre ein Grillitsch für mich vermutlich auch eher in Paderborn als bei 96, ne, wenn es da so ein bisschen um die Frage geht und wenn es sich überhaupt in diesen Regionen abspielen würde. So, ne? Und du hast es gesagt, er ist gerade bei der Weltmeisterschaft, da ist dann auch immer noch mal so ein Sticker dran. Also ich würde ihn sofort nehmen, so ohne Frage, ne? Und wenn Bolt das schafft, dann ja, Hut ab. Wäre auf jeden Fall krass, aber da müsste es eigentlich so einen romantischen Halstenberg-Moment geben. Weißt du, das klappt nur mit Spielern, die dann zu dem Verein wollen, aus irgendeinem Grund und dann nochmal was geben wollen. Und da fällt mir keine romantische Beziehung zwischen Grillitsch und 96 ein. Deswegen kann ich es mir einfach nicht vorstellen.
So, aber wäre das für dich denn so die Richtung ZDM, die du nehmen würdest? Vom Spielertypus jetzt her? Oder wünschst du dir für die Position was ganz anderes?
Nee, vom Typus her würde ich absolut sagen, das ist so einer. Ne? Also, auf jeden Fall auch groß genug vor der Abwehr. Das wäre mir auch wichtig. Das hat ja Leopold so ein bisschen vermissen lassen letztes Jahr. Deswegen, das wäre schon einer.
Okay, verstehe. Ja, dann kommen wir zum fünften und letzten Spieler und diesen Namen hatte unser Gianluca schon mit ins Spiel gebracht und zwar haben wir ja gehört, dass es eine Verbindung nach Leverkusen gibt, die Jonas Bolt pflegt zu Rudi Völler und dass es eben bei Leverkusen ein paar junge, aufstrebende Spieler gibt, die Spielpraxis brauchen, ne? Da wurde geraten, dass das eventuell Farid Alfa-Ruprecht sein könnte. Den hatten wir schon im Tinder hier mit dabei. Und Gianni hatte da aber eine andere Idee. Und diesen Spieler würde ich gerne heute euch nochmal vorstellen und mit dir, Fabian, auch tindern. Und zwar ist das Abdoulaye Faye. 21 Jahre alt, Innenverteidiger, linker Innenverteidiger, 1,91 Meter groß und jetzt kommst, Linksfuß. Hat jetzt in der vergangenen Saison bei Lorient in der ersten französischen Liga gespielt, war dort ausgeliehen, hat dort 17 Spiele in Anführungsstrichen nur gemacht, hat aber Vertrag bis 2030 bei der Werkself und hat bereits einen Marktwert von 4,5 Millionen.
Ja.
Ja, also ist wirklich ein Juwel, der aber scheinbar einfach noch nicht genug Spielpraxis bekommen hat. Soll sehr schnell sein, aber seine Stärken liegen wohl vor allen Dingen in der Defense. Also das Verteidigen kann er sehr gut. Er ist zweikampfstark Und da haben wir uns ja gefragt, könnte das jemand sein, den Bolt da im Kopf hat zwischen Leverkusen und Hannover 96? Ihm also hier auf der linken Innenverteidigerposition ein bisschen Spielpraxis bei einem aufstrebenden Aufstiegsaspiranten zu sein. Was sagst du? Abdoulaye Faye, packst du ein?
Packe ich ein. Ich habe zwar eben gesagt, kein neuer IV, aber für mich müsste dann ein anderer wechseln, so um das vorher klar zu sagen. Aber grundsätzlich halte ich es für sehr schwer. Ich glaube, Bolt müsste da schon seine Beziehung sehr spielen lassen, damit er kommt. Die 17 Spiele, die er gemacht hat, hat er vor allem zum Ende der Saison gemacht. Was also dafür spricht, dass er jetzt so ein bisschen seinen Durchbruch auch schon hinter sich hat. Ne, was schwierig werden könnte vielleicht für 96, falls da jemand aus der ersten Liga auch mitspielen will und der kommt aus dem Senegal. Also ich könnte mir vorstellen, dass er sich vielleicht lieber wieder nach Frankreich verleihen lässt, außer Leverkusen sagt, nee, wir wollen jetzt unbedingt, dass er Deutschland-Erfahrung sammelt.
Fand ich echt einen interessanten Pick von Gianni, ne? Weil generell müssen wir uns den Leverkusen-Kader, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer angucken,
ja,
ne? Weil das eventuell sowas sein könnte, wie wir das vielleicht mit Markus Mann nach München zu Bayern mal hatten, ne? So eine Verbindung, die man jetzt einfach durch den Geschäftsführer hat, ne? So, dass da ein Rudi Völler sagt, hier Bolt, wenn der mir sagt, der spielt, dann wird das auch was und da kann man vielleicht mal ein bisschen großkalibriger was zur Leihe kriegen und neben den 5 Spielern, die uns fest gehören, wäre so eine junge, aufstrebende Laie nochmal was Interessantes. Ja. Solange es nicht wieder so ein Ding wie mit Blank wird. Ne?
So ist es, ja.
Gut, mein Lieber, dann war's das. Ja, zurück in die Eistonne.
Zurück in die Eistonne, genau.
Sehr schön. Dann hoffen wir, dass wir in der nächsten Woche euch dann vielleicht mal ein bisschen was Konkreteres erzählen können in Sachen neue Transfers. Aber wir wollten euch auch ein bisschen Ruhe und Sicherheit geben mit dieser Startelf, die jetzt schon potenziell da wäre. Ne? Also da fehlt nicht mehr so viel, sodass wir da eigentlich mit einem guten Gefühl jetzt Richtung Trainingsauftakt gehen können. Vorm Trainingslager kommt dann sicherlich nochmal 1-2 Spieler dazu, würde ich meinen. Und ja, ansonsten viel Spaß bei der WM, wenn ihr sie guckt oder auch nicht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber. Ciao, ciao.
Ciao.